Ich möchte unsere Bibelstelle lesen aus Jakobus 5, Vers 10 und folgende. Also der 11. Vers noch dazu. Meine Brüder, nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild des Leidens und der Geduld oder der Langmut. Sieh, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren. Von Hiobs standhaftem Ausharren habt ihr gehört, und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat. Denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Ich sage es einmal ungeschützt, wenn man den Hiob liest, dann würde man eigentlich diese Aussage nicht erwarten. Die Bibel redet hier von zwei Dingen. Zuerst in Vers 10 redet sie von Geduld oder Langmut. Das griechische Wort Makrothymia heißt praktisch langmütig zu sich selber und zu anderen sein. Also wirklich eine sehr innere, abgeklärte Haltung. Aber das, was jetzt zum Hiob gesagt wird, ist nochmal eine ganz andere Ebene. Übrigens, diese Geduld oder diese Langmut ist laut Galater 5 eine Frucht des Geistes. Die kann man nicht erzeugen. Die kann man nur durch den Geist Gottes erleben, wenn man entsprechend gehorsam ist. Aber das Zweite, und darum ist das auch wichtig, wenn man den Hiob betrachtet, dort sagt die Bibel, er hat standhaft ausgeharrt. Und das ist keine Frucht des Geistes, sondern das ist eine Haltung, die man einnehmen kann. Und zwar eine Gesinnung. Und ich möchte heute mal den Hiob nochmal betrachten unter einem anderen Aspekt, wie man es sonst tut. Wir haben ihn ja schon betrachtet unter dem Aspekt des Leidens, wie man Leiden verarbeitet. Aber ich möchte den Hiob nochmals unter einer anderen Zielsetzung ansehen, und zwar unter der Zielsetzung der Gesinnung, weil die Gesinnung eine ungeheure Rolle spielt. Und wenn ich den Text ganz nüchtern sachlich mir ansehe, dann sagt die Bibel ja, dass der Herr voll Mitleid und Erbarmen ihm ein Ende bereitet hat, das für den Hiob dann gut war. Die Bibel sagt ja Hebräer 4, 14 bis 16, dass der Jesus Mitleid mit unseren Schwachheiten hat. Aber da kam jetzt wieder das Zusammenspiel. Hiob nahm eine bestimmte Haltung ein, dieses Untenbleiben, das heißt Hypomonie oder dieses standhafte Ausharren, das heißt sich nicht aus der Fassung bringen lassen, aber Hiob ließ, dann ist er doch aus der Fassung gebracht worden. Das ist das Interessante. Und vielleicht sieht man den Hiob negativer, als er war. Ich möchte uns einfach nochmals aus dem Hintergrund, also nochmals, Langmut ist eine Frucht des Geistes, aber standhaft ausharren oder unten bleiben, das ist eine Haltung, die nehme ich ein, das ist eine Gesinnung, eine Einstellung. Ich möchte von dem her doch nochmals den Hiob betrachten. Aber bevor man den Hiob betrachtet, nochmals ein paar Fakten, die man nicht missachten darf. Laut Hesekiel 28 gab es zeitlich schwer einzuordnen, bevor es Menschen gab, der Abfall dieses schirmenden Cherubs, der dann zum Teufel, zum Satan wurde. Zum Verführer der Menschen. In 1. Mose 3 sehen wir dann den Sündenfall, wie er mit Halbwahrheiten und mit Zweifel am Wort Gottes die Eva so weit bringt, dass sie dann die Verführung an ihren Mann weitergibt und es kommt zum Sündenfall. Und Römer 5, 12 sagt ganz klar, damit ist der geistliche Tod zu allen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Das geht dann so weit, dass in 1. Mose 6 Gott bereits nach relativ kurzer Zeit die Menschheit bis auf die Leute in der Arche, also Noah, Sem, Ham, Japhet und die Frau vernichten muss. Und Römer 3, Abvers 9, macht einen richtigen Katalog und sagt, ich habe das extra angestrichen, weil es so eindrücklich ist, wo die Bibel immer diese Ausschließlichkeit betont, wo sie dann sagt, sie sind alle unter der Sünde, es ist keiner gerecht, keiner ist verständig, sie sind alle abgewichen, da ist keiner, der Gutes tut. Einfach diese Ausschließlichkeit, die wir vom Sündenfall her haben. Und Epheser 2, 1 bis 3 erklärt dann, und ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt, damit kann man fast die gesamte Situation der Menschheit auch heute, auch in der Endzeit, wo es ja immer stärker wird, erklären, wo die Bibel sagt, dass eben Satan, dieser gefallene Engel, auf die Herzen der Menschen einwirkt. Jetzt sagt die Bibel, er tut es, indem er den Willen des Fleisches unter Gedanken taten. Das heißt, er spricht über Gedanken die gefallene Natur an und so kommt der Mensch ins Elend. Und im Psalm 49, Vers 8 und 9 sagt die Bibel nochmals eindringlich, dass ein Mensch nichts tun kann. Das heißt, ich kann mich nicht retten, mir kann auch kein Mensch helfen, auch seelsorgerlich nicht. So, der Einzige, der mich retten kann, ist der Herr Jesus. Und in der Regel beschreibt die Bibel das, dass Gott der Vater zum Sohne zieht durch den Heiligen Geist. Und dann kommt die Situation, wo die Bibel dann sagt, jetzt gebietet er allen Buße zu tun. Sobald der Heilige Geist wirkt, bin ich in der Lage, eine Entscheidung zu fällen, Ja oder Nein zu sagen. Und die Bibel sagt ganz klar, wenn man das tut, dann bricht man durch zur Errettung. Die Bibel sagt, das war das, wo Christus, der Herr Jesus, für uns gestorben ist. Und jetzt erwartet die Bibel in Apostelgeschichte 26, 18, das spielt alles eine Rolle nachher für die Einstellung, eine absolute Abkehr, sprich Bekehrung von der Finsternis zum Licht, von der Vollmacht, Gewalt des Teufels hin zu Gott. Sagt der Paulus, das ist sein Auftrag, den Menschen das zu predigen. Und wir müssen auch das den Menschen in Albstadt predigen. Wir müssen das den Leuten sagen, überall. Gott erwartet, dass du Buße tust. Gott gibt einen Befehl an alle. Gott gebietet allen Buße zu tun. Apostelgeschichte 17, 30. Wenn jetzt ein Mensch hier dem Ruf Gottes nachgibt, dem Wirken des Heiligen Geistes, dann kommt er in eine Situation, wo er auch Bekehrung erlebt. In Kolosser 1, Vers 13, da sagt die Bibel etwas Wunderschönes, was dann passiert. Das ist ja bei uns Gläubigen, bei jedem, der gerettet ist, passiert. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in dem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Das ist das, was Korinther sagt, wir sind in einem Geist zu einem Leib getauft. Wir gehören jetzt zu einer anderen Welt. Wir gehören jetzt letztendlich zu der himmlischen Welt. Und die Bibel sagt, er hat Friede gemacht durch das Blut seines Kreuzes, in Vers 20 im selben Kapitel. Aber jetzt sagt die Bibel, in dem Moment, wenn ein Mensch das erlebt, gibt es eine Tatsache. Wisst ihr, das muss sich einfach in unserem Denken festsetzen, dass wir das sehen, weil dann versteht man auch, was beim Hiob mit der Gesinnung passiert. Und der Teufel wird immer als erstes unsere Gesinnung angreifen, weil wenn er mich da hat, dann hat er mich. In der Regel kommt der Gläubige zu Fall, wenn die Gesinnung nicht mehr stimmt. Das ist ein Riesenproblem, auch für Gläubige. Und 1. Petrus 2, 11 sagt die Bibel, Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten und führt einen guten Wandel unter den Heiden. Und er erklärt, dass das eben das wahre Zeugnis ist und hier Fremdlinge heißt ohne Bürgerrecht. Ich gehöre hier eigentlich nicht her, obwohl mein Körper und meine Seele hier ist. Wir leben vernünftig, wir leben normal in dieser Welt. Wir kämpfen so wie jeder Sterbliche mit unserem Charakterverlagerung, mit unseren Sünden, mit allem. Aber eigentlich gehören wir nicht hierher, weil wir in die himmlischen Örter versetzt sind. Das heißt, wir gehören zum Herrn Jesus. Sagt die Bibel, weil du zum Herrn Jesus gehörst, bist du ein Fremdling auf dieser Erde. Und in der Versuchung Jesu in Matthäus 4 zeigt die Bibel, dass der Gott dieser Welt, der Teufel, eine gewisse von Gott eingeräumte Macht hat oder Vollmacht, ist besser, in dieser Welt diese Zustände bis sie gerichtsreich ist, herbeizuführen. Und darum sagt der Jesus in Johannes 16, 33, in der Welt habt ihr Trübsal. Aber der Jesus hat es überwunden. Und jetzt ist halt die Frage, wenn ich jetzt ein Fremdling bin in dieser Welt, nur mein innerer Mensch in die himmlischen Örter versetzt ist, und der Teufel mich angreift, Epheser 6, Abvers 10, die Bibel sagt, im Luftraum sind die Finsternismächte, sie arbeitet, indem sie mich in meinem Fleisch, in meiner Gesinnung angreifen, über alles Mögliche, in der Regel durch Lüge. Es muss klar sein, der Teufel ist der Lügner von Anfang an. Wenn man das alles sieht, dann muss man sagen, dann ist das ja ein Zustand, der sehr schwierig ist. Und jetzt sagt die Bibel etwas, und da kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Dieser Kampf, Licht und Finsternis, und die Bibel sagt in den ersten vier Versen der Bibel, Gott scheidet Licht und Finsternis. Er sagt klipp und klar, Gott ist völlig nur Licht, hat mit der Finsternis nichts gemein. Und in dem Moment, wenn ein gläubiger Mensch vor Gott steht, wenn er gerettet wird, sagt die Bibel, dann ist er Licht. Und zwar in meinem Geist ist Licht, aber mein Körper ist immer noch bis zur Auferstehung von diesen Finsternismächten bedroht im Sinne von, dass sie mich angreifen und anlügen. Und jetzt kommt der wichtige Punkt, wir haben es ja studiert, Jesaja 55, wo die Bibel sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und Schlachter hat es in ihrer Urübersetzung übersetzt, meine Pläne sind nicht eure Pläne. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Wenn Paulus sagt, ich bin mir selber nichts bewusst, ich kann mich aber selber nicht beurteilen, dann müssen wir letztendlich sage, so wie Paulus zugibt, nur der Herr kann mich beurteilen. Das heißt, in diesen kitzligen Frage dieses geistlichen Kampfes darf ich nicht nach meiner menschlichen Seelenhaltung und nach meiner menschlichen Einstellung gehen. Wisst ihr,
jeder von uns ist mehr oder minder auch mit einer frommen Ader versehen. Das ist einfach so. Kommt auch, hat auch mit dem Charakter zu tun, hat mit der Vergangenheit zu tun, hat mit meiner Erbeilage zu tun. Wir haben schon fromme Ader und die nutzt der Teufel gnadenlos aus, indem er uns anlügt. Ihr kennt die Geschichte vom Blindgeborenen. Da kommen sie her und sagen, warum ist dieser Mann krank? Wer hat gesündigt? Seine Eltern oder er? Ist interessant, die Juden schließen sofort aus, dass es einen dritten Grund gibt. Sie sagen, einer muss gesündigt haben, wenn man krank wird. Der Sohn selber oder dessen Eltern. Jesus sagt, nein, keiner. Wisst ihr, das ist das Problem. Wir haben so vorgefasste Meinungen über Geistliches, auch über geistliche Dinge und der Mensch in der Welt sowieso über religiöse Dinge. Und das ist oft nur ein Gebilde des Teufels, der uns etwas vorgemacht hat. Von daher ist ganz wichtig, dass man einfach sich sagt, meine fromme Vorstellung ist wohl falsch. Wisst ihr auch so, die Vorstellung, wenn es klappt, ist vor Gott, wenn es nicht klappt, ist nicht vor Gott. Wenn es so einfach wäre, dann wäre es ganz einfach, wisst ihr. Dann würde ja auch jede Gebetsversammlung völlig anders sein. Dann würde alle nur noch zu Gott schreien, lass es klappen. Gell? Aber wir wissen ja, dass der Wille Gottes manchmal ganz anders ist. Und wenn man jetzt den Hintergrund nimmt und sagt, jetzt bin ich in der Welt ein Fremdling, ich gehöre nicht zu dieser Welt, ich bin fremd. Was muss ich jetzt tun, dass meine Einstellung Gott gegenüber dir oder vom Hiob gelobt wird? Was muss letztendlich meine Grundeinstellung sein, bis zum Schluss, dass der Jesus wirklich in seiner Gnade und Barmherzigkeit mein Leben zum guten, nicht nur Ende, zum guten Verlauf führen kann? Und wenn man den Hiob jetzt einmal in Ruhe anguckt, dann muss man sagen, wunderbar. Also, das ist ein Vater, wie man sich vorstellt. In Kapitel 1, Vers 5 heißt es, wenn die Kinder fort waren, einfach fort waren, sie kommen heim, hat er sie am anderen Morgen geholt, hat ein Brandopfer dargebracht, hat sie neu vor Gott geheiligt und hat praktisch priesterlich für sie eingestanden, weil er hat gesagt, vielleicht haben sie gesündigt. Das ist ein Priesterseel. Also hier war ein Mann, und als dann der Teufel beginnt in diesem Himmelsbereich, der nicht zu 1. Timotheus 16 und folgende gehört, das ist also nicht die Wohnung Gottes, das ist der Thronsaal, da der Teufel zutritt. Aber Gott ist im unzugänglichen Licht, hat der Teufel keinen Zutritt. In dieser Situation, da sagt Gott ganz klar, Hiob ist ein Mann, desgleichen es auf Erden nicht gibt. Der ist untadelig, der ist rechtschaffen, der fürchtet Gott und meidet das Böse. Das heißt, dieser Mann, jetzt neutestamentlich übersetzt, ist mit Gott und Menschen in Ordnung. Ist ja wahrhaft der Mensch, der in der Furcht Gottes seinen Weg geht, nicht auf Menschen hört, sondern wirklich Gott dient. Und dann kommt ja die Sache, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, manche Dinge in unserem Leben kann man nicht erklären. Ich will es ja gar nicht wissen, warum manche Dinge geschehen, sondern ich will immer nur das wissen, was Gott mir sagt, weil manchmal ist mir das alles zu gefährlich. Und jetzt kommt ja das, dass Gott dann tatsächlich dem Teufel erlaubt, dass er ihn angreifen darf. Und es geht so weit, bis seine Kinder sterben, bis hier Furchtbares geschieht. Seine ganze Existenz wird aus der Bahn geworfen. Und jetzt heißt es in Vers 20, jetzt kommen wir zu dieser Gesinnung. Jetzt haben wir ein Problem. Und ich glaube, dass wir alle dieses Problem haben. Und zwar bei der Bekehrung, bei der Wiedergeburt. Man nennt es die erste Liebe. Da ist diese Gesinnung strahlend da, die der Hiob hier hat. Also ich habe noch nie einen echt Bekehrten gesehen, bei dem diese Gesinnung nicht da ist. Die strahlen da und prägt das ganze Leben. Das sind diese brennenden Gläubigen. Und jetzt passiert etwas, gleiche wie bei mir. In meinem, mit deinem Leben ist bei mir passiert. Ich glaube nicht, dass du so heilig bist, dass das dir nicht passiert. Irgendwann kommen die Krise des Lebens. Irgendwann kommen die Dinge, Bibel sagt an anderer Stelle, von denen du sagst, diese Tage, sie gefallen mir nicht. Irgendwann sackt es dann durch. Versteht ihr? Es sackt durch, dann kommen die Dinge, die mir nicht gefallen, die ich nicht verstehe. Und dann nehme ich den Verlauf, wie der Hiob im Lauf seines Buches genommen hat, dann wird meine Gesinnung beschädigt. Und am Schluss, wenn er wieder Buße tut, ist die Gesinnung wieder da. Und jetzt nennt die Bibel das dazwischen, auch mit seinen Schwachheiten, mit seinen Unmöglichkeiten, mit seiner falschen Gesinnung zu kämpfen und nicht nachzugeben, nennt die Bibel unten bleiben. Das ist das, was es sagt, was wir tun sollen. Wenn wir das jetzt einmal angucken, dann sieht man zuerst in Vers 2021 was ganz Normales. Und ich fände es fantastisch, dass er ehrlich ist. Er sagt hier, der Text, da stand Hiob auf und zerriss sein Gewand und schor sein Haupt. Und er warf sich auf die Erde nieder und betete an. Er zerreißt sein Gewand. Er zeigt, dass er entsetzt ist, was ihm passiert ist. Wisst ihr, der geht nicht hin und sagt, wenn man fragt, wie geht es dir gut im Herrn? Solche Phrasen macht er nicht. Sondern der zerreißt sein Gewand und sagt, hier, mir geht es schlecht. Wisst ihr, es ist nicht frömmer, wenn man ehrlich ist, als wenn man dauernd die frommen Floskeln loslässt. Es ist löblich und höchst gut, wenn ein Mensch ehrlich ist, wie er steht. Und hier sagt die Bibel, er zeigt es deutlich an. Er schert sein Haupt, er zerreißt sein Kleid. Und es gab ihm, ich lese gerade Mishnah. Mishnah ist ja die Vorstufe vom Talmud. Mishnah plus Gemara gibt Talmud. Und manchmal bleibt die Luft weg. Die haben ganz genau ergeordnet, die Leute, Mishnah ist ja die Überlieferung der Alten in die Evangelie, die haben ganz genau ergeordnet, wie du dein Kleid zerreißen musst, also wie das zerreißen musst, und haben sie ganz genau ergeordnet, wie das hinterher wieder flicken musst. Das war für mich hochinteressant, aber er, nur als Einschub. Aber er geht hin und zerreißt sein Gewand. Und dann sagt er, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen, nackt werde ich wieder dahin gehen. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Bei all dem sündigte Hiob nicht und verhielt sich nicht ungebührlich gegen Gott. Das heißt, dieser erste Frontalangriff kann seine, ich sag mal, vorbildliche Gesinnung nicht ins Wanken bringen. Das ist oft bei Gläubigen so. Du brennst für den Herr Jesus, dann kommt ein Schlag. Und irgendwann, du kannst es wegstecken, das kenne ich auch von mir, du kannst ganz viel wegstecken, du kannst auch ganz viel ertragen. Aber jetzt kommt etwas, und zwar, jetzt geht's ihm an die eigene Haut. Gott sagt immer noch, er ist rechtschaffen, er ist tadellos. Also ganz klar, in Kapitel 1 ist der Hiob nicht beschädigt, innerlich, nicht beschädigt. Am Schluss war er wieder in Ordnung und am Anfang war er in Ordnung. Die zwei Dinge, das ist das, wo vor Gott letztendlich das Positiv ist. Aber Gott sagt nicht, dass das Dazwischenliegende und das, was zum Kampf gehört, wo ich durch das Trübsalsmeer gehen muss, durch das Tal der Todesschatten, wo ich das Elend erlebe, dass das negativ war, wenn ich nämlich unten bleibe. Das heißt, wenn ich die richtige Gesinnung und die richtige Haltung habe. Und jetzt kommt etwas. Eigentlich, und ihr Schwestern, passt auf, was er sagt. Da sprach seine Frau zu ihm, hältst du immer noch fest an deiner Tadellosigkeit, sag dich los von Gott und stirb. Also ich verstehe das, da ist mal eins. Wisst ihr, wenn es jemand dauernd dreckig geht, dann kann es einem anderen mal auf den Nerv gehen. Aber wisst ihr, da, seine Frau hat praktisch diese Schläge, die die Familie getroffen hat, sie hat sie nicht wie ein Hiob verarbeitet, sie konnte es nicht. Sie war schon umgekippt, weit vor dem Hiob. Aber Hiob ist immer noch da. Er sagt, du redest so, wie eine törichte Frau redet. Wenn wir das Gute von Gott annehmen, sollten wir das Böse nicht auch annehmen. Bei alledem versündigte sie Hiob nicht mit seinen Lippen. Ich stelle mal eine Frage, was ist mit dem Herz? Kapitel 1 sagt die Bibel ganz klar, er war tadellos, er war rechtschaffen, es war alles bestens. Aber hier ist jetzt, nachdem der zweite Schlag kam, und er war existenziell mindestens so hart wie der erste, passiert etwas. Jetzt passiert etwas, das passiert bei mir und dir in der Praxis. Wisst ihr, wir haben so eine geistliche Haltung manchmal, ich kenne das von mir, wo ich manchmal auch zu Gott das sagte und sage, es reicht, ich kann nicht mehr. Ich habe das bei mir immer, meine Frau wundert sich, dass ich den Kopf mir nicht früher viel heftiger angeschlagen habe. Zurzeit schlage ich mir an, entweder habe ich wahrscheinlich eine andere Sitzordnung. Aber ich habe bei mir genau hinter meinem Sitz, wo ich sitze, habe ich einen Marmorsimse. Und wenn ich hier das Gleiche wie der Hiob, wenn ich so eine Herzenshaltung einnehme, dann werfe ich meinen Kopf immer zurück. Wisst ihr, und dann kommt das, ich kann jetzt nicht mehr, ich will jetzt nicht mehr, ich habe jetzt genug erlitten, es reicht. Versteht ihr? Jetzt kommt das Entscheidende. 1. Korinther 10, darum müssen wir immer alle Bibelstellen im Zusammenhang lesen. 1. Korinther 10 sagt, Gott wird mich nie, ab Vers 14, über mein Vermögen versucht werden lassen. Er wird es immer so machen, dass es mit einem guten Ende endet. Das ist wieder die Barmherzigkeit des Hohepriesters, der mir letztendlich
als Helfer, im Sinne, dass er mich vor Gott Tag und Nacht vertritt, mit seinem kostbaren und teuren Blut, mit seinem gebrochenen Leib zur Verfügung steht. Aber jetzt kommt etwas, wenn der Schlag entsprechend ist, dann haben die Gottesfürchtigen, ich sage es mal ausdrücklich, die ursprünglich Gottesfürchtigen, wie in Hiob, auch wir, die wir echte Bekehrung erlebt haben, wir haben immer noch genügend Gottesfurcht in uns drin, dass man nicht praktisch zuchtlos wird und sich erlaubt, gegen Gott zu reden. Es sind dann oft Leute, die immer noch fromme Phrasen sagen, ja, ja und alles. Man versündigt sich nicht mit den Lippen, aber wisst ihr, wo das Problem ist? Das Problem ist zwischen Kapitel 1 und Kapitel 2, da ist im Herzen etwas passiert. Und zwar, da ist der Hiob aus der Haltung, nämlich du darfst das, nämlich Gott. Wenn die Bibel sagt, ich bin ein Sklave Jesu Christi, dann habe ich keine Rechte mehr. Und das ist das meiste, was die Gläubigen nicht erkannt haben. Ich habe keine Rechte. Er kann mit mir machen, was er will. Sind wir einig? Theoretisch immer. Aber praktisch wird es erst interessant, wenn wir in Kapitel 2 landen. Er darf das, weil er allein weiß, was das Beste für mich ist. Wenn dann was kommt, wo ich glaube, jetzt sind wir wieder bei der Gesinnung, wo ich glaube, es reicht, wo ich denke, ich immer in Anführung sage, ich denke, es reicht, ich sage, es ist genug, ich meine, dann passiert genau das, was bei mir passiert. Dann gebe ich ja indirekt eine Meinung ab, indem ich sage, ich weiß es besser als Gott. Wie kann Gott es tun? Ich denke, es reicht. Und Gott sagt, nein, es reicht nicht. Brutal, oder? Aber jetzt kommen wir zu dem Problem. Paulus sagt, ich kann mich nicht beurteilen. Die sagen, wer hat gesündigt, der Vater oder der Sohn? Jesus sagt, gar keiner. Paulus sagt, wenn der Herr mich nicht beurteilt, 1. Korinther 4, die ersten 6 Verse. Man müsste die jeden Tag lesen. Das ist mit das Gigantischste, was es gibt über geistliche Haltung. Sagt er ganz klar, du darfst nicht übers Geschriebene hinausgehen und du musst treu sein, du musst letztendlich dich in eine Situation bringen, wo du zugibst, dass du dich nicht beurteilen kannst. Alle diese Dinge erklärt er hier. Und jetzt ist halt was passiert, wo der Hiob meinte, jetzt reicht's. Aber er hat Gottesfurcht, also sagt er nichts. Und darum sagt die Bibel hier nur, er versündigt sich nicht mit seinen Lippen. Jetzt kommen seine Freunde. Freunde sind hilfreich. Freunde in der Not gehen 1000 auf ein Lot. Das ist aber noch die andere sprichwörtliche Wahrheit, die 100% ist. Gell, wenn es einem dreckig geht, dann meistens sind der Freunde wenige. Und so ist auch hier. Aber die sind treu, die kommen. Jetzt zerreißt ein jeder sein Gewand. Wisst ihr, was das heißt? Die sind gleich schockiert wie er, als sie ihn sehen. Die sind genauso kaputt und zerrissen, und glaube, dass es schrecklich ist. Gell? Und wenn du 7 Tage neben jemand sitzt und nur mit ihm trauerst, das ist schon ein Zeichen vom Mitfühlen. Und das heißt, sie sahen, dass sein Schmerz sehr groß war. Es ist was passiert. Der Schmerz, wo seine Kinder gestorben sind, war ungeheuer groß. Jetzt kommt aber der zweite Schlag. Und jetzt plötzlich ist der Schmerz größer wie seine Gottesfurcht. Das sieht man nachher. Und jetzt passiert etwas. Ich sage mal so, diese Versuchung ist vielleicht mit die raffinierteste im Leben eines Gläubigen, die es gibt. Kapitel 3, Vers 1. Danach tat Hiob seinen Mund auf, jetzt macht er ihn auf, wes das Herz voll ist, geht der Mund über, und verfluchte den Tag seiner Geburt. Jetzt kommt's raus. Wisst ihr, ihr müsst es so vorstellen, wie ein Luftballon, den man aufbläst. Innerlich ist immer mehr aufgeblasen worden. Immer mehr das Ich kann es nicht mehr, ich will es nicht mehr, Gott ist ungerecht, es wird geblasen, innerlich. Er sagt es ja nachher ganz klar, warum verfolgst du mich, gell? Er macht Gott Vorwürfe. Gell? Es wird aufgeblasen, er kann es nicht verarbeiten, geistlich. Und jetzt explodiert er. Ich habe Verständnis dafür. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verdamme keinen, wenn das jemand passiert. Ich habe Situationen gehabt, wo ich kurz vor so einer Situation stand. Und die Bibel sagt, dann, und jetzt kommen wir zu einem Punkt, der vielleicht eine große Rolle spielt. Jetzt könnte man sagen, wieso kommst du in diese Haltung? Wieso? Hiob, was passiert mit dir? Er sagt es ganz offen, ich habe das jahrelang überlesen. Kapitel 3, Vers 25. Denn das Schreckliche, das ich befürchtet habe, ist über mich gekommen. Und wovor mir graute, oder wovor ich mich fürchtete, hat mich getroffen. Ich konnte nicht ruhen und nicht rasten und kaum hatte ich mich erholt, so kam ein neuer Sturm über mich. Hiob selber hat seine Gesinnung unter anderem zerstört durch Sorge. Und Sorge ist so gemein und so teuflisch wie Sünde. Das heißt, er hat mit seinem Sorgegeist, hat er praktisch das, was der Teufel ihm angetan hat, hat er letztendlich zur Wirksamkeit gebracht selber. Seine eigene Haltung hat das Schlimme, was schon da war, das er im ersten Kapitel noch perfekt abwehren konnte, hat er jetzt durch seine falsche Gesinnung, durch seine falsche Haltung, nämlich dem Sorgegeist, hat er hier letztendlich zur Vollwirksamkeit gebracht. Jetzt ist es durchgebrochen, bis er sich selber verflucht. Das heißt, das ist ein Problem seiner Gesinnung. Alle eure Sorgen werft auf ihn, sagt die Bibel. Er wird nie über unser Vermögen zulassen, dass wir versucht werden. Wisst ihr, das kann man alles theoretisch glauben und mit den Lippen nicht sündigen, aber die Frage ist, ob man es im Herzen tut, ist ja ein riesiges Problem. Wisst ihr, und solange es einem gut geht, kann man da schön drüber reden, aber wenn es mal kommt, wenn die Tage kommen, die dir nicht gefallen, dann wird es schwierig. Wisst ihr, und dann kommt noch was Zweites. Es gibt ja unterschiedliche Charaktere. Es gibt zum Beispiel Charaktere, die sind sehr, sehr perfektionistisch veranlagt und haben auch ein sehr großes Gerechtigkeitsgefühl. Da gehöre ich auch dazu. Aber ich kenne Leute, die haben noch ein 100-mal stärkeres Gerechtigkeitsgefühl wie ich. Und wenn du dann letztendlich noch Ungerechtigkeit erlebst, ob das im Beruf ist, in der Familie, in der Gemeinde zum Beispiel, ich erlebe manchmal Dinge im Recht Gottes, wo die Leute einfach entweder lügen oder tricksen oder Verlage selbst, da muss ich sagen, Entschuldigung, ihr sagt, ihr seid gläubig, wo macht ihr sowas? Warum klaut ihr Dinge, ohne zu fragen? Und wenn ihr es dann habt, dann verändert es nicht im Sinne des Verfassers und macht da was draus. Wenn du dich da jedes Mal aufregst, dann bist du nur noch von morgens bis abend dran, dich aufzuregen. Und dann kommst du in die Haltung wie der Hiob, der sagt, Kapitel 7, Vers 3, so wurden auch mir Monate voller Enttäuschung beschert und Nächte voller Qual. Du schläfst ja nicht mehr normal. Du wälzt dich im Bett rum. Du weißt nicht mehr, was du tun sollst. Was ist mit meinen Kindern? Was ist mit meiner Gesundheit? Was ist mit meiner Familie? Warum kriege ich keinen Mann? Warum kriege ich keine Frau? Warum geht es mir finanziell schlechter wie meinem Nachbar? Warum geht jetzt bei mir ausgerechnet der Reifen kaputt und nicht beim Nachbar? Versteht ihr? Dann kommt das alles. Das kommt wie eine Walze und fährt durch meine Seele und fängt an aufzukochen. Und dann kommt Qual. Ausgelöst durch Sorgegeist. Die Gesinnung. Und dann, wenn man sich dem ergibt, wisst ihr, jetzt kommt ja das Hauptproblem. Der Teufel sagt, guck, dir geht's doch wirklich so. Das stimmt ja. Und dann kommt der billige Trost der Gläubigen, die dann sagen, ha ja, der Herr hilft und überhaupt. Seid vorsichtig, wenn ihr jemand tröstet. Es darf nicht billig sein. Wisst ihr, ich kann nicht 100% garantieren, was Gott tut. Ich weiß es manchmal nicht. Seid vorsichtig. Oft ist die Haltung der Freunde Hiob, 7 Tage neben jemand zu sitzen und mit ihm zu trauern, besser als der billige Trost. Und vielleicht wäre es besser gewesen, es wäre nochmal 7 oder nochmal 14 Tage gesessen, hätte der Mund gehalten. Jetzt fangen sie an, mit ihm zu diskutieren. Und sie sagen ihm das Gleiche wie Johannes 9. Du hast gesündigt. Diese Gerichte kamen nicht über den Hiob, weil er gesündigt hatte. Das ist eindeutig. Seine Sünde war, dass er falsch reagiert hat. Kapitel 1 war völlig in Ordnung. Also wo er Gott aus der Schule lief, war ab Kapitel 2. Und ab 3 ist dann explodiert. Aber wegen dem ist das nicht passiert. Die Freude hatte insofern Unrecht, dass er nicht aufgrund von seiner Sünde von Gott gestraft wurde. Es hat nicht gestimmt. Darum rügt sie auch Gott nachher. Und Hiob ist im Zustand, er hat immer noch ein Stück Furcht Gottes. Er sagt in Kapitel 9, im 2. Vers, wahrhaftig, ich weiß, dass es sich so verhält. Und wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott? Wenn er mit ihm rechten wollte, so könnte er ihm auf 1000 nicht eines antworten. Er weiß ganz genau, ich kann mit Gott nicht hadern, ich kann mich mit Gott nicht anlegen. Ich bin ein Staubkorn, ich bin ein Wurm, hier ist der lebendige Gott, Schöpfer der Himmel und der Erde, was bin ich? Er weiß es immer noch, er hat noch eine gewisse Gottesfurcht. Wisst ihr, er ist noch nicht gekippt, da ist immer noch Furcht Gottes da. Aber parallel zu der Furcht Gottes ist dieser Sorgegeist, der die Tür geöffnet hat für Enttäuschung, Qual, für Hader. Und das wurde immer stärker, wenn man das in Ruhe liest, dieses ganze Buch, dann sieht man, wie es immer stärker wurde. Und er ist sich vollkommen bewusst, was für eine sündige Natur er hat. Er sagt in Kapitel 9, Vers 30,
Wenn ich mich auch mit Schnee waschen würde und meine Hände mit Lauge reinigte, so würdest du mich doch in die Grube tauchen, sodass sich meine eigenen Kleider vor mir ekelten. Vor ihm ekelten. Wisst ihr, er ist sich vollkommen bewusst, dass er ein Sünder ist. Das ist ihm völlig klar. Und er weiß, dass seine Sündhaftigkeit auf dem Urteil Gottes beruht. Das weiß er alles. Wisst ihr, er hat geistlich Vollerkenntnis gehabt. Der Mann hat Vollerkenntnis. Aber mich wundert es ehrlich gesagt auch nicht, dass Gott ihn nachher als Musterbeispiel anführt. Jetzt sage ich es mal hart. Wir brauchen nicht heucheln. Wir können diese Prozesse geistlich, seelisch durchleben. Wenn es am Schluss wie beim Hiob funktioniert, dass die Grundgottesfurcht nicht verloren geht und wir am Schluss wieder da sind, wo wir sagen, ich tue Buße in Sack und Asche, dann haben wir einen großen Sieg errungen und haben ein großes Stück geistlicher Qualität erobert und haben große Erfahrungen gemacht. Aber beim Hiob siehst du, er durchlebt jetzt alles, was ein Mensch hier in so einer Situation erleben kann. In Kapitel 10 sagt er, meine Seele ekelt vor meinem Leben. Ich will mich meiner Gnade überlassen. Ich will reden in der Betrübnis meiner Seele. Ich spreche zu Gott, verdamm mich nicht. Lass mich wissen, weshalb du mich befehdest. Er zerfließt in Selbstmitleid, aber sagt immer noch, vielleicht hat Gott einen Grund. Vers 14. Wenn ich sündigte, so würdest du darauf achten und mich nicht freisprechen von meiner Missetat. Er sagt, selbst wenn ich im Recht bin, darf ich mein Haupt nicht erheben. Er weiß immer noch, du kannst dir gegen Gott nichts erlauben. Auch kein freiwilliges Sündiger. Das will Gott nicht. Er hat immer nur Gottesfurcht. Wisst ihr, man hat es oft so ausgelegt, der Hiob lässt sich jetzt schrankenlos gehen. Das passt auch nicht zum Schluss. Gott sagt nicht, dass sich der Hiob schrankenlos gehen lässt. Er sagt, die Freunde haben falsch geurteilt und zum Hiob sagt er, du hast keine Ahnung. Das sind die zwei Sachen, die er sagt am Schluss, der lebendige Gott. Hiob, du hast nicht begriffen und zum Freund, ich habe gar keine Ahnung. So ist es, ihr habt alles falsch gesagt. Oder das meiste. Es ist so, dass hier doch dieser Hader da ist, aber er weiß immer noch, dass er ein Sünder ist. Jetzt kann man das verfolgen durch das ganze Buch in Kapitel 13, Vers 23. Das sind so wie Eckpfeiler, wo es aufflammt. Am Schluss geht der Hader so weit, dass er zu Gott sagt, beziehungsweise, wie viele Sünden und Vergehen habe ich? Lass mich meine Übertretungen und meine Missetaten wissen. Jetzt, merkt ihr was? Jetzt ist was geschehen. Jetzt ist ein Stück dieser Gottesfurcht zerstört. Jetzt sagt er zu Gott, was habe ich denn so Schlimmes getan? Sag es mir. Und das ist der Punkt. Diese innere Haltung der Gottesfurcht wird in der Regel durch diese Kämpfe zerstört. Jetzt sagt die Bibel aber neutestamentlich, du kannst diese Kämpfe nicht vermeiden, aber du kannst sie regeln, indem du zu dem gehst, der sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Indem die Bibel sagt, er, der Herr Jesus, hat Mitleid und Erbarmen mit mir. Und das ist das, wo der Hiob sich einfach seiner Seele überlässt. Und das sagt in diesem Frust, sagt er wichtige und großartige Dinge, die stimmen. Er sagt zum Beispiel in Kapitel 14, der Mensch von der Frau geboren. Und da sagt er jetzt nicht, im Hebräischen gibt es zwei Worte für Mensch. Das eine ist Adam, Adam heißt nur Mensch. Von Adama, von der Erde. Aber es gibt ein zweites Wort, das sagt der böse Mensch, das ist Enosch. Aber das sagt er hier nicht. Hier sagt er, Adam, der Mensch von der Frau geboren, lebt nur kurze Zeit und ist voll Unruhe. Er sagt also, der normale Mensch ist voll Unruhe. Wie eine Blume sprießt er auf und verwelkt, gleich einem Schatten flieht er und hat keinen Bestand. Ja, bei einem solchen hältst du deine Augen auf und mit mir gehst du ins Gericht. Wie könnte denn ein Reiner von einem Unreinen kommen? Nicht ein einziger. Er hat volle Erkenntnis über die Sündenatur, über alles. Er wundert sich sogar, dass Gott sich mit ihm noch abgibt. Merkt ihr, die Gottesfurcht ist noch immer ein Stück da. Das ist für uns immer wichtig, wenn wir in den Kämpfen sind, dass man nicht die Gottesfurcht ganz verliert. Hiob 16, 11. Gott hat mich den Ungerechten preisgegeben und in die Hände der Gottlosen ausgeliefert. Jetzt kommt eine Aussage, der Hiob ist für mich ein Musterbeispiel der Ehrlichkeit. Sorglos war ich. Da hat er mich überfallen, er hat mich beim Nacken ergriffen und zerschmettert und mich als seine Zielscheibe aufgestellt. Vers 14, er zerbrach mich. So, und jetzt kommt langsam etwas, wisst ihr, das kommt hervor, wie wenn man etwas aus der Versenkung langsam sichtbar macht durch die Texte. Jetzt siehst du plötzlich zwei Eckpfeiler des Hiobs
das dazu geführt hat, dass seine Gottesfurcht vermindert wurde, nicht zerstört, vermindert wurde, dass seine geistlich völlig vorbildliche Haltung kaputt ging und dass er begonnen hat, im Selbstmitleid zu baden. Und das sind zwei Gegensätze. Und das ist das Schlimme. Die gottlose Menschheit hat nicht umsonst eine Dialektik geschaffen. These und Gegenthese. Und genau so ist es. Mit diesen extremen Eckpfeilern greift der Teufel die Menschen an. Und zwar, einmal sagt er Hiob ganz ehrlich, was ich befürchtet habe, ist über mich gekommen. Ich war voll Sorgegeist. Und jetzt gibt er noch was Zweites zu. Jetzt sagt er, gleichzeitig war ich aber auch sorglos. Sorglos. Er hat nicht gewacht und nicht gebetet, in dem Sinne, wie wir es meinen. Also seine Kinder, die waren für ihn gefährdet. Da hat er das Opfer gebracht. Hat vor Gott, ist er eingetreten. Aber so wie es im Hohelied, die Sulamit sagt, meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet. Es gibt Leute, die arbeiten ohne Ende, zu denen habe ich auch schon gehört, fürs Reich Gottes bis ein Zusammenbruch und irgendwann wachst du auf und sagst, meine Seele habe ich nicht gehütet. Und da musst du bitterbös Buße tun. Mir hat nicht nur einmal passiert. Man hofft ja immer, dass man gescheiter wird, aber naja. Alter ist keine Garantie für Gescheitheit, ihr versteht. Aber hier haben wir zwei Eckpfeiler. Einmal die Sorglosigkeit, nicht zu wachen, nicht zu beten, nicht auf sich selber zu achten. Warum sagt Paulus zu Timotheus, 1. Timotheus 4, 12 bis 16, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Aber zuerst auf dich selbst und dann erst auf die Lehre. Pass auf dich auf. Lukas 21, der Schluss. Lest ab Vers 34 bis 36, wo der Jesus ganz klar sagt, ihr müsst auf euch selber aufpassen. Und hier hast du dann Dinge, wo der Hiob zugibt, dass ein Teil seiner Haltung die Sorge war, der Sorgegeist ohne Ende und das zweite die Sorglosigkeit, wo er einfach dann halt schleifen lassen. Und zwischen diesen zwei Eckpfeilern spielt sich so ein Leben, auch unser Leben, wenn es durchhängt, ab. Ich habe volles Verständnis für Krise. Schlecht ist, wenn die Krise zum Kollaps, wie ich jetzt nicht sage, das ist oft kein Kollaps. Es ist eher eine innere Kündigung, führt auch Gott gegenüber. Da war Hiob Millimeter davor. Wisst ihr, da man nach Hause hin immer noch der Fromme ist, nach Hause hin immer alles bestens, aber innerlich ist man zerrissen. Aber Hiob sagt dann, und ich sage es nochmals, er hat eine Grundgottesfurcht gehabt. Viele Dinge, was Hiob auch äußert in dem Buch, ist gut. Manche sind völlig daneben. Aber er sagt zum Beispiel in Hiob 19, 25, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist schon gewaltig. Und zuletzt wird er sich über dem Staub erheben. Er weiß, dass er auferstehen wird. Und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, dann werde ich von meinem Fleisch los Gott schauen. Er weiß, dass er nach seiner eigenen Auferstehung dem Herr Jesus begegnen wird. Ja, ich selbst werde ihn schauen und meine Augen werden ihn sehen, ohne ihm fremd zu sein. Jetzt sagt er was ganz Wichtiges. Geschwister, das ist der entscheidende Punkt, dass wir nicht untergehen. Mein Herz sehnt sich in mir, nämlich nach dem. Wisst ihr, wenn er Grundsehnsucht, Gott zu dienen und Gott zu suchen, nach dem Herr Jesus da ist, wenn es noch so übel geht, selbst wenn der Frust mich schon völlig in die Kralle hat, wenn die Grundhaltung hier noch da ist, trotz Sorgegeist, trotz Sorglosigkeit, trotz Frustration, trotz Elend, aber wenn meine Grundgesinnung immer noch Hoffnung hat und immer noch der Herr Jesus sucht, dann ist Hoffnung für jeden von uns. Dann kannst du noch so am Boden liegen, dann wird nichts passieren. Du wirst überleben. Hiob 30, Vers 16. Und nun zerfließt meine Seele in mir, die Tage des Elends haben mich ergriffen. Die Grundeinstellung ist immer noch von der Gottesfurcht geprägt. Er weiß immer noch, dass sein Erlöser lebt. Er weiß, dass er nicht ungebührlich sein darf gegen Gott, obwohl es manchmal passiert. Und er sagt dann ganz klar, meine Seele zerfließt. Und dann sagt er in 20, ich schreie zu dir und du antwortest mir nicht. Wisst ihr, er sagt, da ist ein Himmel wie Eisen, du erhörst meine Gebete nicht. Kennt ihr das? Ich habe das auch schon gehabt, dass Gott meine Gebete nicht mehr erhört hat. Dann wieder andere gehabt, ich habe einmal gebetet und ist alles erhört worden. Jetzt weißt du, es ist nicht so einfach. Hiob 32, 1. Und jene drei Männer hörten auf, Hiob zu antworten, weil er in seinen Augen gerecht war. Wisst ihr, von der Grundsituation stimmt es sogar. Gott bestätigt ihm das. Er war gerecht vor Gott.
ist seine Grundhaltung. Ab Kapitel 2 war er nicht mehr gerecht vor Gott. Das heißt, er ist hier abgerutscht. Sie sagen ganz klar, er meinte, er sei Gott gegenüber im Recht. In der Durchhängphase, das ist natürlich falsch, da war er Gott gegenüber nicht im Recht, sondern nur im Grundsatz, in seiner Grundeinstellung. Wenn man das jetzt in Ruhe anguckt, da kommen gewaltige Aussagen und dann in Kapitel 34, 7 bis 9, jetzt kommt ja dieser Elihu, ein sehr vernünftiger Mensch, der sagt dann nicht zu der Grundhaltung des Hiob, sondern zu seinem Durchhänger, da man er sich jetzt gehen lässt. Das ist oft so, dass wenn wir uns gehen lassen, dann wird es schwierig. Oft ist so, dass Gott unsere Grundhaltung immer noch akzeptiert, aber wir lassen uns gehen. Und das zieht oft die Strafe oder die Erziehung. Hebräer 12, Abvers 4, dass Gott uns erziehen muss. Und das sind dann die Wege, die uns nicht gefallen, auf uns. Und er sagt dann in Vers 7, welcher ein Mann wie Hiob, der Lästerung trinkt wie Wasser. Dann sagt er in Vers 9, es nützt dem Menschen nichts, wenn er mit Gott Freundschaft pflegt. Ich habe es ja schon mal erzählt, oder schon ein paar Mal, aber ich möchte es nochmal sagen, ich hatte die Situation, ich war felsenfest überzeugt, ich war völlig enttäuscht wie ein Hiob, dass es nichts bringt. Und ich habe wörtlich gesagt, es nützt nichts, Gott zu dienen. Hat meine kleine, die kleine Mini-Schlachterbibel da auf, die schmale, auf dem Schoß und die ist aufgeklappt. Ich habe sie nicht aufgeschlagen. Die ist aufgeklappt, einfach von allein. Da war sie aufgeschlagen. Ich habe nicht mal gewusst, was da steht. Und in dem Moment, wie ich innerlich sage, es nützt nichts, Gott zu dienen, fällt mein Blick auf die Seite und da steht, ihr sprecht in euren Herzen, es nützt nichts, Gott zu dienen. Das war wie wenn ein Blitz eingeschlagen hätte. Innerhalb von ein paar Sekunden war mir klar, jetzt redet der lebendige Gott zu dir. Habe ich so krass nur einmal in meinem Leben erlebt. Und dann kam etwas, der Bibeltext schon nur weitergeredet, so ist gar nichts, da war kein Engel, kein gar nichts Besonderes. Der Bibeltext sagt nur, ihr werdet den Unterschied sehen zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Seitdem weiß ich, dass das praktisch für mich im Malachi eine ganz wichtige Passage ist, Kapitel 3. Und das war dann, mein Herz hat sich innerhalb von Sekunden verändert. Ich habe plötzlich gewusst, wenn du Gott dienst, wird es gut. Und die Situation, die fällt mir bis jetzt noch. Er sagt immer noch, es nützt nichts. Und wenn man dann etwas sieht, Kapitel 35, Vers 10, man denkt nicht, wo ist Gott, mein Schöpfer, der Loblieder gibt in der Nacht. Jetzt sagt die Bibel nicht, dass Gott die Nacht verhindert, dass Gott die Krise verhindert, dass Gott den Durchhänger verhindert, aber er sagt, mittendrin gibt er Loblieder. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, Apostelgeschichte 16. Paulus im Gefängnis. Wisst ihr, müsst ihr es einfach mal mit wachem Auge lesen. Was passiert denn da? Paulus wird ausgepeitscht und die römische Auspeitschung, die war nicht ohne. Also die darf er nicht unterschätzen. Die haben dann Schmerzen gehabt, dann wurden sie in den Stock geschlossen, da werden dann deine Füße lahm, das Blut, es ist etwas Ekelhaftes. Und jetzt sagt die Bibel was ganz Interessantes. Sie sagt nicht, als Paulus ausgepeitscht wurde, hat er den Lobpreis Gottes angestimmt, sagt die Bibel nicht. Sondern die Bibel sagt, um Mitternacht lobten und priesen Paulus und Silas Gott. Das heißt, was ist da passiert? Ich kann mir das nur so erklären, dass Paulus so zu kämpfen hatte mit seiner Situation oder mit seinen Schmerzen, dass er bis Mitternacht gebraucht hat, bis er Gott wieder anbeten konnte. Wisst ihr, das ist gar nicht schlimm, wenn wir diese Dinge durchleben müssen, wenn das Ende, der Zielpunkt ist, dass ich Gott wieder anbete, dass ich sage, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Dass ich komme zu dem, der Mitleid mit meinen Schwachheiten hat. Dass ich dann wieder das Zutrauen zu Gott kriege. Aber so weit ist er noch nicht. Paulus hat hier ungeheuer gekämpft. Hiob selber war nicht so weit. Da konnte ihm der Elihu sagen, was er wollte. Er war nicht so weit. Ja, und jetzt kommt das Gewaltige, das man hier nicht unterschätzen darf. Er sagt in Kapitel 38, Gott zu Hiob etwas, nachdem er selber zu ihm redet. Wer verfinstert den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Das ist etwas, das darf man nicht unterschätzen. Ich bin ein Mensch. Und als Mensch bin ich laut Paulus, selbst wenn ich wiedergeboren bin und Gnadegabe habe und vor Gott völlig in Ordnung bin, bin ich nicht in der Lage, mich selber zu beurteilen. Damit muss der Mensch runter vom hohen Ross.
Meine ganze Intelligenz, mein ganzes seelisches Potenzial, auch meine Arbeitskraft, die ich im Reich Gottes und alles gebe, die kann hoch oder nieder sein, spielt überhaupt keine Rolle. Sie ist nicht genügend, dass ich in der Tiefe, wenn Gott nicht offenbart, durch die Heilige Schrift, der Ratschluss Gottes umsetzen kann. Epheser 1, Vers 17 sagt, ihr wisst beter, dass Gott euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe, dass Gott euch das offenbart, dass Gott euch erleuchtet. Wisst ihr, wir sind so, wir glauben, wenn ich 84 Kommentare lese oder 50 Mal die Bibel durchgelesen habe, dann habe ich die richtige Erkenntnis. Michael Servet, den Calvin hat praktisch im Tode ausgeliefert, der dann schrecklich verbrannt wurde. Das war der intelligenteste Mensch vielleicht, der da rumgelaufen ist. Der hat, wenn das stimmt, was die Leute sagen in diesen Biografie und in diesen Nebenschriften, hat er die Bibel, als er verbrannt wurde, da war er, glaube ich, 43 oder 46, ich weiß nicht mehr genau, hat er die Bibel 4000 Mal gelesen, in dem Fall die lateinische Vulgata. 4000 Mal! Ich habe die Bibel oft gelesen, aber ich habe sie keine 1000 Mal gelesen. Da konnte der babylonische Talmud, ich habe den daheim, das sind 12 Bände, Gleitdruck, den kann er fast auswendig zitieren. Was für ein Potenzial, eine Intelligenz, und trotzdem war er ein Irrlehrer. Er hat verrückte Ideen gehabt, die kamen von seiner Überintelligenz. Ist aber ein armer Mensch. Das heißt, der Ratschluss Gottes geht nicht über Intelligenz. Der Ratschluss Gottes geht über dem, dass der Herr es mir zeigt, dass ich mich ihm ausliefere. Der wird dann ganz genau sagen, was kannst du vertragen, was kannst du ertragen. Wisst ihr, Jakob sagt, ich darf die Herde nicht übertreiben. Er hat nur das scheibchenweise von Weg zurückgelegt, was seine Schäflein konnten. Und genauso wird der Jesus mit uns nur Schritt für Schritt, ob das der Erkenntnis ist, ob das Erfahrung ist, gehe, dass wir sie ertragen können. Wisst ihr, aber jetzt kommt das Problem. Hiob hat durch seine Sorglosigkeit und durch seinen Sorgegeist praktisch diese Haltung, dass der Herr nie etwas zulässt, das über sein Vermögen geht, dass der Herr es sich der Gebühr teilt, dass der Herr ihm alles zeigen kann, ihm alles offenbart. Dieses Wissen hat er verschüttet, nicht zerstört, verschüttet. Und wenn wir beginnen, so wie in Hiob zu handeln, uns unserem Elend, unserer Sorge, unserem Sorgegeist zu überlassen und nicht mehr die Meinung der Schrift ernst nehmen, auf uns selber aufzupassen, sorglos werden, dann wird es uns gleich gehen. Völlig egal, warum das jetzt so ist. Ob die Erziehung jetzt so ist wie bei Hiob, das ist wohl die Ausnahme, oder ob die Erziehung so ist, dass Gott uns erziehen muss, weil unser Charakter von Gott her nicht akzeptabel ist, oder ob es die Liebe Gottes ist, die mich auf was vorbereitet. Ich hatte meinen Chef, der hat mich, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, wenn es ein milder Tag war, hat er mich einmal niedergemacht. War es ein schlimmer Tag, siebenmal. Unterste Ebene. Ich habe einmal zu Gott geschrien. Meine Frau sagt einmal zu mir, hey, du kannst doch nicht mehr heimkommen. Ich kam heim im Zustand, der war verrückt. Jahre danach konnte ich Gott danken, was er dort an mir getan hat. Ich hätte den Kampf gegen die Pfingstbewegung nie überlebt, wenn Gott meine Seele nicht mit Stahl gehärtet hätte durch diesen Mann, der mich geplagt hat ohne Ende. Ohne Ende wirklich. Ich weiß den Ratschluss Gottes nicht. Ich kann das nicht sagen, warum. Ich kann nur sagen, du versprichst, dass du nicht über mein Vermögen die Versuchung zulässt. Du allein bist, der mich beurteilen kann. Du allein kannst es mir zeigen. Ich will dir, dem Lamme, folgen, wohin du gehst, weil ich bin ein Sklave Jesu Christi. Wisst ihr, das ist das Einzige. Und das hat beim Hiob gefehlt. Das ist zerstört worden durch Sorge und durch Sorglosigkeit. Und als er sich einmal diesem seelischen Potenzial an Frustration, ihr habt keine Ahnung, was ein Mensch für eine Frustration hat in der Seele. Wisst ihr, ein Mensch ist zu allem fähig. Ich hatte einen Kunde, das war ein netter Mann, hat eine nette Frau, hatte keine Kinder. Aber Geld hat er ohne Ende. Und der war so verbittert wegen lauter Kleinigkeit. Eines Tages steht er vor mir am Bankschalter, halb gezittert und sagt, wenn ich eine Maschinenpistole hätte, würde ich alle erschießen. Dann haben wir mal überlegt, hat gesagt, also viele von uns würden sagen, wenn es uns so gut wie dir gehen würde, würden wir jeden Tag lachen und strahlen. Das ist aber frustriert ohne Ende, wegen nichts. Sein eigener Perfektionismus, seine eigene Seelenregung, seine eigene Veranlagung, seine eigene Unwilligkeit, seine falschen Vorstellungen, seine Pläne, die nicht geklappt haben, was weiß ich was. Wisst ihr,
Er sagt Gott, du verfinsterst durch das der Ratschluss Gottes. Wenn wir in das reinkommen, dann heißt es nicht, dass unsere Grundhaltung nicht in Ordnung war. Dann heißt es nicht, dass Gott uns wegen dem straft. Sondern dann müssen wir gucken, dass wir aus dem Dreck wieder rauskommen. Das ist eigentlich alles. Und das ist das, wo der Jesus sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich hol dich raus. Jetzt kommt Hiob 40. Ich denke, es ist was Gewaltiges, Vers 2. Jetzt antwortet Hiob Gott, nachdem der Herr ihn nochmals zurechtweist, ab Vers 4, siehe, ich bin zu gering, was soll ich dir erwidern? Ich will meine Hand auf meinen Mund legen, ich habe einmal geredet und konnte nichts antworten, noch ein zweites Mal und ich will es nicht mehr tun. Jetzt sage ich es mal vorsichtig. Hiob ist im Stand, wie wenn er eine Treppe oben in der Gegenwart Gottes ist. Und dann geht er durch seine Kämpfe Treppenstufe um Treppenstufe hinunter. Ist das ein Abstieg? Er steigt immer stärker ab, bis er im totalen Frust landet. Und dann beginnt Gott, ihn wieder zurechtzubringen. Und dann geht er die Treppe wieder hoch. Und jetzt ist er schon so weit auf der Treppe wieder hoch, dass er die Hand auf den Mund legt, durch das Eingreifen Gottes. Da kann man fast sagen, war fast ein Sprung von unten nach oben, dass er die Hand auf den Mund legt und sagt, jetzt bin ich wieder so weit, dass ich wieder wie in Kapitel 2 bin, dass ich meinen Mund halte. Versteht ihr? Es kommt kein Frust mehr raus. Da ist jetzt schon was passiert im Herzen. Und in Vers 2 von Kapitel 42 sagt dann Hiob zum Herrn, ich erkenne, dass du alles vermagst und kein Vorhaben dir verwehrt ist. Und dann zitiert er Gott und sagt, ja, er gibt jetzt zu, ich habe den Ratschluss Gottes letztlich verdunkelt. Und sagt dann in Vers 5, vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Und jetzt wissen wir ja, was die Bibel sagt, dass Gott ihm dann 100, also ich sage es hier stets, alles doppelt wiedergegeben hat. Das ist wie die hundertfältige Gnade, wo die Bibel sagt, 30, 60, 100. Er gibt ihm die Fülle des Segens zurück, doppelt alles. Und dann heißt es in Vers 17, das ist doch herrlich, wenn man das am Schluss sagt. Und drum steht Hiob in Jakobus 5. Und Hiob starb alt und lebenssatt. Er hat es geschafft, dann wieder in den gleichen Zustand zu kommen wie vor seinem Niedergang. Natürlich, wir sehen nicht hinter die Kulisse, dass hier der hohe Priester, der Mitleid mit unseren Schwachheiten hat, unendlich an diesem Mann gearbeitet hat. Genauso wie er an uns arbeiten wird, dass Gott Gnade gab, ohne Ende. Und in Hosea 2, Vers 16 sagt die Bibel, jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Das ist oft die Gnade Gottes, wo du auch psychisch, körperlich, von den Umständen her, vor allem durch Dinge gehen musst, die du dir nicht vorstellen kannst. Darum siehe, ich will sie locken und in die Wüste führen und ihr zu Herzen reden. Und ich will ihr von dort aus ihre Weinberge wiedergeben und ihr das Tal Achor, das ist das Unglückstal, zu einer Tür der Hoffnung machen, dass sie dort singen soll, wie in den Tagen ihrer Jugend und wie an dem Tag, als sie aus dem Land Ägypten zog. Er sagt praktisch, er lockt sie in die Wüste, in diesem Durchhänger, wisst ihr? Das ist Kapitel 2 bis Kapitel, sagen wir mal 40, Anfang. In diesem Durchhänger des Hiobs, das ist die Wüste. Da sagt er, da will ich zu deinem Herzen reden. Da hat Gott zum Herzen Hiobs geredet. Ich glaube, da ist immer ein Grundleuchter aufgegangen. Dass er nämlich nachher zu Gott sagt, ich habe gar nichts gewusst, bloß höre sagen. Und dann sagt die Bibel, dort genau will ich dir die Tür aufmachen, die Tür der Hoffnung. Wisst ihr, und irgendwann hat der Hiob Hoffnung packt, spätestens Kapitel 40 hat er sie ergriffen. Und jetzt sagt die Bibel was ganz, ganz, ganz einfach. Sagt, von dort aus gebe ich dir das wieder, was du hattest, als du aus Ägypten zogst, nämlich die erste Liebe. Die gibt er zurück. Ist ja gigantisch. Das Elendstal, das keiner will. Psalm 50, 15, rufe mich an einem Tag in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Aber der Vers geht weiter. Was hast du aber dauernd das Wort Gottes in deinem Munde zu bewegen, wenn du nicht gehorsam sein willst? Sag's mit meinen Worten. Wisst ihr, das ist alles das. Das ist genau das Gleiche, was in Psalm 73 ist. Wisst ihr, in Psalm 73, das hat mich immer so erschüttert, dieser Asaf, der wurde immer angeführt. Ich muss sagen, ist in Ordnung. Aber man muss das einfach nüchtern sehen. Wir sind wieder Asaf, wir Gläubige. Da heißt es dann, nur gut ist Gott gegen Israel, gegen die, welche reinen Herzen sind. Das ist die reine Lehre, das ist das Wahre, so sind wir doch, oder? Aber gleichzeitig ist im Herzen das gleich wie beim Hiob. Mit dem Mund bin ich noch
Vers 1, das ist Kapitel 1. Aber dann passiert es ab Kapitel 3. Ich aber fast wäre ich gestrauchelt mit meinen Füßen. Wie leicht hätte ich einen Fehltritt getan, denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Denn sie leiden keine Qual bis zu ihrem Tod. Dann kommt der ganze Frust raus über die andere. Dann sagt er in 12, siehe, das sind die Gottlosen, denen geht es immer gut und sie werden reich. Jetzt kommt das wieder, es ist umsonst Gott zu dienen, ganz umsonst. Und das ist brutal. Habe ich mein Herz rein erhalten? Das stimmt nicht. Es war nicht umsonst. Jetzt sagt er klipp und klar, so war ich halt, bis ich in das Heiligtum Gottes ging und auf ihr Ende Acht hatte. Und dann sagt er, dann habe ich es begriffen. Und sagt, dann habe ich auch begriffen, dass ein Unterschied ist zwischen dem, der Gott dient und dem, der nicht dient. Dass die anderen untergehen werden, ich eben nicht. Und dann kann er im Psalm 25 sagen, wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Und dann im Schluss in 28 sagt er, mir aber ist die Nähe Gottes köstlich, ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht. Die Bibel sagt jetzt was ganz Einfaches. Wisst ihr, dass Großteil von unserem geistlichen Kampf nur Lüge und Anklage vom Teufel ist, die keine Handhabe hat, geistlich. Und darum sagt die Offenbarung 12, Abvers 10, sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut, haben ihr Seelenleben nicht geliebt bis in den Tod, haben sich zum Jesus bekannt. Wir haben durch das Blut Jesu und durch das Gekreuzigtsein mit Christus ein perfektes Opfer. Wir haben den Geist des Glaubens. Jeder von uns hat die Waffe, die Mittel und die Möglichkeit, aus diesem durchhängenden Tal herauszukommen. Wir müssen nur das tun, was Apostelgeschichte 2,21 sagt. Wer den Namen des Herrn anruft, soll gerettet werden. Wir müssen nur den Namen des Herrn anrufen, zum Jesus kommen und dann holt er uns hier raus. Wir müssen sagen, Herr, beende es in meinem Herzen, dass die Gesinnung Hiobs, die Gesinnung von Kapitel 2 bis Kapitel 39 Ende nicht mehr da ist, sondern dass Kapitel 1 und 42 da ist. Das kann Gott, das ist kein Problem. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Der Jesus kann das machen. Das, was ich jetzt sage, sage ich nicht gern. Aber ich weiß, dass es so ist. Selbstmitleid ist schön. Wisst ihr das? Es gibt Leute, die genießen das, wenn sie sich selber mit Mitleid können. Und herunter vom hohen Ross heißt auch, wenn du alles Jesus opferst, dann musst du auch das Selbstmitleid opfern. Er ist der König der Könige, der Herr der Herren, ihm gehört alles. Du musst auch dein Selbstmitleid wie der Isaak auf den Altar legen und dann wirst du völlig frei sein. Wenn er mich jetzt fragt, ist immer eine gute Frage, wo stehst du jetzt gerade hier in diesem Prozess? Und dann müsste ich ehrlich sagen, ich weiß es nicht genau. Ich könnte schon so in etwa sagen, ich habe gerade keinen Frust und alles, aber wisst ihr, ich könnte trotzdem sagen, ich kann mich nicht beurteilen. Ich muss dann hingehen wie ein David und sagen, Herr, erforsche mich, zeig mir, wie ich es meine. Steht hier. Ich kann nicht einmal sagen, wie ich es meine. Ich muss mich im Herr Jesus auf den Altar legen und sage, Herr, zeig mir, wie ich es meine. Und wenn dann der Herr mir offenbart, wie er mir hier, dann kann sein, muss ich sagen, Entschuldigung, hier habe ich wirklich nur vom Hörensagen nachgeplappert, jetzt habe ich dich erlebt. Und dann am Schluss ist das Schönste, was man sagen kann, er stirbt alt und lebenssatt, oder? Gibt es was Schöneres? Alt und lebenssatt. Ich bete zum Schluss. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du jede Rebe, die zum Leib deines Sohnes gehört, zu diesem fruchtbaren Weinstock, dass du sie nicht nur reinigst, hochhebst, sondern dass du sie auch bearbeitest. Dass du uns erziehst und dass hier gewaltige Dinge geschehen. Herr Jesus, du bist unser Erlöser. Du hast dieses vollkommene Opfer gegeben, dass wir nicht wieder hier so lange durchsacken müssen, sondern dass wir herauskommen können. Du rufst uns zu, komm her, dir mühselig und beladen sind, Herr Jesus. Gib uns einfach Gnade, dass unsere Seele bei dir zur Ruhe kommen, dass wir Friede finden in deinem Blut und in deiner Wunde. Und gib uns diese geistliche Kraft, die in deinem Opfer auch beinhaltet ist, dass wir alles ertragen können. Weil du selber wirst uns nie versuchen, über das, was wir ertragen können. Wir beten dich an und durch dich, der Vater im Himmel, der du unser hoher Priester bist, der du Mitleid hast mit unseren Schwachheiten, sodass keiner an der Schwachheit verzweifeln muss. Und gib uns Gnade, die Schwachheit bei dir abzuliefern, mit der Sünde zu brechen und dir dem Lamme zu folgen, wohin du gehst. Es ist ihre Kleinigkeit, uns zu offenbaren, wenn wir die Heilige Schrift lesen, was es heißt, ein wahrer Sklave Jesus Christi zu sein. Gib uns einfach Gnade und dafür danke ich dir. Amen.